Heute geht's um die Top 6 und zwar beim Power Ranking der BBL von der Big Redaktion und damit ein herzliches Willkommen hier mal wieder bei Postgame, die letzte Vorbereitung auf die am Donnerstag startende BBL-Saison. Die gibt's heute also mit den Top 6 der Liga und bei mir ist der Top-Pick, der Nummer 1-Mann im Podcast, Robert Heusel, grüß dich, servus.
Servus, Stacki, jetzt bin ich direkt unter Druck.
Ja, wie immer, unter Druck performen.
Ja, das ist eine unserer ganz großen Stärken.
So sieht's aus. Ja, ich merke schon, du hast allerbeste Laune, weil wir heute jetzt zu den 6 besten Teams kommen in der Liga. Ich denke mal, dass deine gute Laune damit zusammenhängt.
Ja, natürlich. Die vermeintlich 6 besten Teams, weil wir haben nach den ersten beiden Folgen ja durchaus viel Feedback bekommen. Auch kritische Meinungen, was unser Ranking angeht. Aber ich glaube, das ist ja auch Sinn und Zweck eines Power Rankings, ein bisschen die Diskussion anzuheizen. Und wir sind uns einig, was das Feedback angeht. Die Clubs aus Gießen, Würzburg und Frankfurt spalten ein bisschen die Gemüter, die Ansichten.
Und aus Bayreuth.
Wobei Das Bayreuther Team ja sehr, sehr gut wegkam.
Ja, genau, aber da hatte ich dann auch Rückmeldungen bekommen, dass es da die Fans ein bisschen anders sehen, dass die da also sich nicht ganz sicher sind, ob es dann doch so gut wird. In ein paar Punkten haben sie es anders gesehen. Also da auf jeden Fall schon mal großes Dankeschön für euer vieles Feedback, auch von Tobi, von dem habe ich sogar Sprachnachrichten zugeschickt bekommen und ich glaube, du hast ja auch nochmal einen sehr, sehr ausführlichen Text bekommen, Robert.
Ja, also Grüße raus an Steffen Richter, unseren treuen Hörer, der sehr, sehr ausführliches Feedback gegeben hat zu den Gießen 46ers, die wir ja relativ positiv gesehen haben, vor allem deutlich verbessert im Vergleich zur Vorsaison. Er wollte da noch nicht so richtig aus der Reserve raus. Wir sind dann am Schluss bei einer Wette stehen geblieben. Wir haben um ein heimisches Bier gewettet, also jeweils heimisch. Er sagt, die Gießen 46ers landen auf Platz 15 oder 16. Ich habe dann mal dagegen gehalten mit Platz 14 oder besser. Mal sehen, wie die 46ers abschneiden. Klar, vor der Saison schwer vorauszusehen, aber ich bleibe bei meinem Punkt. Also Platz 14 sollte für Gießen auf jeden Fall drin sein.
Sehr gut. Also da gibt's dann sogar schon Wetten mit unseren Hörern. Das finde ich ja sehr, sehr cool.
Gerne weiterhin Feedback liefern. Also es macht Spaß und dafür sind wir da. Und ab Sonntag, Stacki, erster regulärer Spieltag, glaube ich, da sind wir auch mit unseren regulären Folgen wieder am Start.
Auf jeden Fall, da könnt ihr euch drauf verlassen. Montagmorgen habt ihr das Ding bei euch im Podcatcher, noch bevor die Post da ist und bevor der Kaffee heiß ist, gibt's uns dann schon mal mit dem Recap zum Wochenende mit Postgame. Das kennt ihr ja so. Robert, lass uns einsteigen in die Folge. Wir haben 4 Mannschaften, die wir sehr intensiv behandeln, nämlich die Plätze 6 bis 3. Und die anderen beiden, so viel kann ich schon mal vorwegnehmen, haben wir schon in einer Sonderfolge sehr detailliert ausgeführt und deswegen gehen wir da nur noch vereinzelt darauf ein, aber möchten euch die natürlich trotzdem nicht vorenthalten. Jetzt haben wir ganz viel mystisches Gequatsche drum herum gemacht und jetzt...
Schwierig. Wer könnte auf 1 und 2 gelandet sein?
Wir wissen es nicht genau.
Lassen wir uns mal überraschen.
Genau. Aber wir starten natürlich wie immer von hinten nach vorne, deswegen mit Platz 6 starten wir rein und damit einen Playoff-Platz. Zumindest mal sagt die Big-Redaktion das Ganze. Robert, sag doch nochmal in einem Satz, wie die Big-Redaktion oder wie das Power-Ranking der Big-Redaktion überhaupt zustande gekommen ist. Für die, die Teil 1 und 2 noch nicht gehört haben.
Die sollten das in jedem Fall übrigens nachholen.
Ja.
Dennoch, ja, wir haben einfach von der Big-Redaktion alle Redakteure, die am Sonderheft beteiligt waren, gibt es eben immer, übrigens immer noch am Kiosk, gute Vorbereitung auf die startende Saison, haben wir von den Redakteuren Ihre Einschätzung zu den 18 Teams eben eingefordert. Wie sehen Sie die Mannschaften aktuell? Wie ist der finale Tabellentipp? Haben aus allen Rückmeldungen jeweils den Durchschnitt gebildet und dann die Mannschaften eben gerankt von Platz 18 nach Platz 1. Und jetzt sind wir bei Platz 6 eben angekommen.
So sieht's aus. Und das ist?
Das ist Brose Bamberg.
Brose Bamberg. So sieht's aus. Das ist eine Mannschaft, die es in dieser Saison, die hatten schon ein Pflichtspiel und haben es dort leider verpasst, sich für die Champions League zu qualifizieren. Gab da eine Niederlage, sehr bitter für die Bamberger. Und deswegen wollen wir jetzt mal bei unserem Experten Alex Büge nachfragen, Mit dem haben wir ja schon über Mehdi Bayreuth gesprochen in der letzten Folge. Jetzt ist er, nimmt er sich extra Urlaub, Zeit für uns in seinem Urlaub.
So stimmt's.
Urlaub vom Urlaub für den Big Podcast, das finde ich sehr cool. Und er gibt uns mal die Infos, wie es denn bei Brose Bamberg aktuell aussieht und was vielleicht auch die Champions League da für eine Rolle gespielt hat oder für eine Rolle gespielt hätte. Mal gucken, wo wir ihn erwischen.
Hallo, Alex Züge hier.
Hi Alex, Florian und Robert am Start. Grüß dich, wie geht's dir?
Hi, grüß euch. Ja, mir geht's sehr gut. Euch hoffentlich auch.
Ja, auf jeden Fall. Wie immer beim Podcast aufnehmen, weißt du doch. Ich habe jetzt hier gerade so ein wunderschönes Bildschirmhintergrundbild von Kroatien noch aus meinem letztenjährigen Urlaub. Wo treibst du dich denn rum? Ich habe gehört, du bist auch gerade im Urlaub.
Genau, ich bin gerade im Urlaub. Port Zeelande, das ist an der holländischen Ostseeküste, mit einem Familienurlaub und kurz bevor die Saison losgeht, um dann wieder sozusagen am Start zu sein und alles gut zu Hause zu verfolgen. Und
wunderbar.
In der Halle natürlich.
Das sei dir gegönnt auf jeden Fall. Also vielen Dank, dass du dir Urlaub vom Urlaub nimmst für uns, für einen kurzen Talk über Brose Bamberg. Über die möchten wir nämlich jetzt kurz mit dir sprechen. Als allererstes, Brose Bamberg hatte als eine der, ich glaube als überhaupt einzige BBL-Mannschaft schon ein Pflichtspiel. Es ging da um die Champions-League-Qualifikation. Die haben sie verpasst. Inwieweit hat das jetzt Auswirkungen auf den Start in die Saison aus deiner Sicht?
Ja, es kann eigentlich nur positive Auswirkungen haben, weil das natürlich ein Saisonziel ist, das man verpasst hat, was sehr, sehr bitter war. Man hat ja da 27 Minuten vor Schluss schon mit 20 Punkten geführt und sich das Ganze dann noch nehmen lassen und in den letzten 13 Minuten durch 38 Punkte kassiert. Das ist natürlich ein herber Dämpfer, das erste Saisonziel so früh in der Saison schon quasi verpasst zu haben. Man hatte sich in der Champions League hier auch einiges vorgenommen. Gleichzeitig glaube ich aber tatsächlich, dass die Mannschaft und vor allem auch das Trainerteam daraus Lehren ziehen wird und einfach sozusagen diese verpasste Chance sozusagen wieder gut machen will und jetzt wirklich einfach in die Saison startet mit ordentlich Feuer und Blut und ich glaube, dass da zum Saisonstart tatsächlich einiges gehen wird bei Bamberg, weil sie einfach mehr können, als sie da gezeigt haben, vor allen Dingen in den letzten 13 Minuten natürlich dieses Spiels.
Sehr interessant. Über die Champions League Qualifikation können wir vielleicht wann anders dann auch nochmal ausführlicher sprechen. Das hat an dieser Stelle, glaube ich, keinen Platz. Aber unser bald Big-Mitarbeiter Lukas Robert hat da ein paar ganz interessante Tweets dazu abgesetzt. Guckt da gerne mal bei ihm im Kanal vorbei und folgt ihm. Gerade in Bezug auf die Setzliste in der Basketball Champions League. Das ist also wirklich sehr interessant. Das ist aber ein eigenes Thema, das wir jetzt nur angeschnitten haben, weil es halt Bamberg betroffen hat. Aber lass uns über die Bamberger ein bisschen detaillierter sprechen. Es ist ein erneuter Reset, alle Ausländer neu. Wie bewertest du die Bamberger Offseason?
Ja, interessante Offseason, du hast es angesprochen. Im Prinzip sind nur vier Deutsche geblieben. Der Rest des Kaders wurde komplett erneuert. Man hat da vielleicht ein bisschen einen anderen Weg gewählt, meiner Meinung nach. Also man ist jetzt definitiv... Hat Spieler gescoutet, die einen höheren defensiven Wert für ein Team haben können. So ist die Mannschaft zusammengestellt worden. Das heißt, ich glaube, da ist deutlich mehr Potenzial, dass man in der Defensive einfach deutlich, deutlich kompakter ist, deutlich besser ist, sowohl individuell als auch als Team. Und das ist ja was den Bambergern so ein bisschen abging in der letzten Saison, dass wir tatsächlich die Spieler am defensiven Ende oft verloren haben. Und das ist natürlich was die Fanbase überhaupt nicht gerne sieht. Die waren es gewohnt, dass da immer sozusagen gehasselt wurde, dass man da defensiv einfach alles gegeben hat. Und ich glaube, diesen Weg so ein bisschen hat man jetzt wieder versucht einzuschlagen, will das umsetzen und hat dementsprechend auch Spieler verpflichtet, gerade auf den Positionen 1 bis 3, sage ich mal. Da ist man jetzt wirklich sehr tief gesetzt. Und ich glaube, da wird sich die Mannschaft deutlich verbessern können. Wird vielleicht noch ein bisschen Zeit brauchen, aber ich denke, dass die Bamberger vor allen Dingen defensiv dann deutlich, deutlich tougher sein werden als in der letzten Saison.
Ja, ich sehe das bei Bamberg schon aktuell relativ kritisch. Ich finde die Spieler, die sie geholt haben, durchaus interessant. Ich glaube aber, dass sie massiv Druck haben werden. Auch Coach Johann Reuerkas, die erste Saison mit Platz 8 nach der Hauptrunde aus im Viertelfinale gegen Ludwigsburg. Jetzt schon quasi, bevor der Wettbewerb überhaupt losging, die Champions League verpatzt Und das war jetzt ja auch nicht der größte Name als Gegner, Juventus Utena aus Litauen. Also da ist jetzt schon, glaube ich, Druck am Kessel in Bamberg. Da muss jetzt geliefert werden. Es muss meiner Ansicht nach deutlich besser werden als in der vergangenen Saison.
Ja, definitiv. Also volle Zustimmung. Also Bamberg hat in den letzten, ich glaube, waren es jetzt 3 oder 4 Jahre, 5 Trainer quasi, 5 verschiedene Trainer, hat mehrfach das Konzept komplett umgeworfen. Also das ist riesig, definitiv. Also die Erwartungshaltung der Fans natürlich auch groß. Klar ist das Budget deutlich kleiner als in den Meisterjahren. Aber dennoch hat man ein ordentliches Budget und man will ja sozusagen noch weiter untergehen oder zu den Top 4 der BBL gehören. Das hat man dieses Jahr von der BBL letztes Jahr verpasst. Man kann jetzt sagen, es war eine gute Serie gegen Ludwigsburg, gegen den ersten von den 5 Spielen raus. Aber letztendlich hat man eine Bilanz gehabt von 17 Siegen und 17 Niederlagen. Als Tabellenachter in die Playoffs gegangen. Also das heißt, dass man hat dann deutlich angeformt und im Prinzip fängt es jetzt wieder genauso an, wie du gesagt hast. Also Champions League Qualifikation verpasst gegen einen Gegner, der nicht wirklich namhaft ist. Also klar, der Druck ist riesig. Johann Reuters muss jetzt da liefern und deswegen. Aber ich glaube, das Potenzial, also die Einzelspieler haben das Potenzial, um eine rote Saison zu spielen. Deswegen habe ich sie auf Platz 5 gerankt. Ich glaube, dass sie es schaffen könnten, ins Halbfinale einzuziehen. Aber tatsächlich sehe ich noch also die 2 großen Bs, sowohl als Ulm, aber auch Oldenburg, noch vor den Bambergern. Aber wie gesagt, da fehlen drin. Viel drin im Laufe der Saison, da wird man noch sehen, ob da noch die eine oder andere Nachverpflichtung getätigt wird. Das heißt, Druck ist da, ja, aber Potenzial auch. Von daher, Johann Reuters muss jetzt liefern. Und ich bin gespannt, ob es klappt oder ob es da tatsächlich dann vielleicht auch im Laufe der Saison eine Veränderung gibt.
Über das Potenzial der Spieler sprechen wir gleich noch. Inwieweit kommt den Bambergern das augenscheinlich einfache Anfangsprogramm zugute? Göttingen, Gießen, Heidelberg und Braunschweig sind 4 der ersten 5 Gegner. Jetzt nach so einem Rückschlag vielleicht zum einen natürlich die Chance gegen, wie gesagt, vermeintlich schlechtere Teams oder schwächere Teams die ersten Siege zu holen, aber gleichzeitig auch, wenn du da verlierst, dann bremst der Baum erst recht, glaube ich, oder?
Ja, definitiv. Also da hast du absolut recht. Also diese 4 Spiele muss man gewinnen, da gibt es gar keinen Grund. Wenn man ins BBL-Halbfinale will, wenn man die Champions League verpasst hat, dann ist der Druck groß. Gleichzeitig kann man sich da aber auch vielleicht so ein bisschen einspielen und wird dann am 3. Spieltag dann in Ulm vielleicht auch so einen ersten Härtetest nochmal haben und kann sich da vielleicht auch so ein Stück weit rehabilitieren, was dieses Champions League aus angeht. Also das heißt, das kommt den Bambergern auf jeden Fall zugute, aber wie gesagt, der Druck ist groß und diese 4 Spiele müssen definitiv gewonnen werden. Danach kommt dann Berlin, ist natürlich auch ein interessantes Matchup, dann wird es wieder ein bisschen einfacher mit Frankfurt, Bonn, Bayreuth dann nochmal als Derby. Also die Bamberger können schon im ersten Saisonwoche schon vielleicht mal ein kleines Statement setzen und theoretisch schon oben mitmischen in der Tabelle, wenn es gut läuft.
Ja, Sie haben das Pokal-Achtelfinale auch noch bei den Bayern, auch jetzt gleich Anfang Oktober. Da besteht natürlich die Gefahr, Sie spielen auswärts, dass da der zweite Wettbewerb den Bach runtergeht. Was den Druck auf dieses Anfangsprogramm, ihr habt es angesprochen, das ist durchaus gut machbar, schon nochmal auch erhöht. Also da bin ich sehr, sehr gespannt, wie die Mannschaft reagiert. Eben auch jetzt nach dieser verspielten Führung gegen das litauische Team in der Champions League, dass da einfach Stabilität rein muss. Und ich glaube aber auch, wie Alex sagt, wenn man da die Siege holt, wenn man sich Selbstvertrauen holen kann, dass das der Mannschaft schon viel Sicherheit geben kann. Und man darf nicht unterschätzen, wenn die Doppelbelastung während der Saison wegfällt, ist das durchaus auch ein Vorteil gegenüber anderen Teams, wie jetzt Ludwigsburg, wie Oldenburg, die jetzt in der Saison wieder international dabei sind.
Absolut. Und bei diesem Bayern-Spiel im Pokal, da hat man auch nichts zu verlieren. Also da kann man nicht befreit aufspielen. Da erwarten alle natürlich Bayern-Sieg. Und da kann Bamberg dann tatsächlich nochmal zeigen, wie man aufspielen kann, was man kann, wenn man befreit aufspielen kann, wenn man eben nicht diesen Druck hat, gewinnen zu müssen, wie das jetzt in der Champions League der Fall war, oder wie es vielleicht auch in den ersten Bundesliga-Partien dann der Fall ist. Das heißt, das ist eine durchaus interessante Konstellation. Und wir dürfen gespannt sein, wie sich die Bamberger das tatsächlich dann schlagen werden zum Saisonstart.
Ja, wird natürlich auch von den Neuzugängen abhängen und davon hast du drei gleich mal in die Pflicht genommen. Ein Schlüsselspieler, ein Star, ein bester Verteidiger. Das sind gleich mal drei Neuzugänge plus Patrick Heckmann. Was hältst du von den Neuzugängen gerade in Person? Justin Robinson, Schlüsselspieler hast du ihn genannt, Travis Simpson, der Star und Marvin Omuwi als bester Verteidiger plus, wie gesagt, Patrick Heckmann.
Ja, also die erstgenannten Justin Robinson und Travis Simpson sind für mich auf jeden Fall, ja, tatsächlich kann man die beide als Schlüsselspieler so einschätzen, weil das einfach ein Gartenruhe sein wird, weil sowas ankommen wird. Und also die müssen auf jeden Fall liefern, damit Bamberg einen guten Saisonstart hinlegt, damit sie auch im Laufe der Saison tatsächlich sich oben etablieren können. Also von denen müssen die Bamberger einiges erwarten. Und interessant in dem Zusammenhang ist natürlich auch die Nachverpflichtung jetzt von Frankie Ferrari, der jetzt nachverpflichtet worden ist. Und der nochmal ein ganz anderer Spielertyp auf der Guard-Position ist. Also ein First-Point-Guard, der wahnsinnige Variabilität dann nochmal ins Bamberger Spiel bringen kann, der extrem gut von der Dreierlinie ist. Also das ist ein Guard-Duo, wo definitiv zu rechnen sein wird. Also was auch in der Liga, da gibt es nicht viele bessere Guard-Kombinationen, sage ich mal, in der Liga als diese drei. Dazu hat man noch mit Dominik Lockhart und Kenny Oster. Also da waren wir schon wirklich gut und auch tief aufgestellt. Dazu kommen natürlich die drei, du hast angesprochen, also Patrick Heckmann, hat Internationalspieler, hat schon in Bamberg gespielt, hat in Ulm gespielt, also der Spielintelligenz hat schon eine gute basvolle Ausbildung gehabt auf dem College und also natürlich ein Typ, der da gut reinpasst, der das Umfeld kennt, also da mit Sicherheit auch, also mit ihm kann man mit Sicherheit auch rechnen, das ist immer eine Bank und mit ihm der wird definitiv auch den Bambergern weiterhelfen, auch wenn es jetzt nicht ein Starspieler ist, der alleine Spiele gewinnt, aber auf jeden Fall kann man sich auf ihn verlassen. Er bringt auch Variabilität rein, er hat ein gutes Auge für seine Mitspieler, ist spielintelligent, kann den Dreier schießen, also ist uneigennützig, also auch jemand, auf den sich die Bamberger definitiv verlassen können. Genau, dann hast du noch den besten Verteidiger angesprochen, Marvin Mutti, ein toller Athlet auch definitiv, der auf dem Niveau noch nicht so viel gespielt hat und nicht so viel Einsatzzeit bekommen hat. Johann Reuters hat den jetzt geholt, er kennt ihn schon von früher quasi. Definitiv jemand, der sich voll reinhängt, wird in einer DWL-Rotation bei so einem Team wie Bamberg mehr Minuten zu sehen und kann meines Erachtens so einen Schritt nach vorne machen, wird das auch. Und definitiv den einen oder anderen Starspieler versuchen, an die Kette zu hängen und für den Sport, wenn es gelingt, mich zollen einiges zu.
Sehr schön. Also die Bamberger wieder mit einer schlagkräftigen Truppe. Wir schauen mal, wo der Weg für die Bamberger hingeht. Vielen Dank auf jeden Fall für deine Zeit, die du dir im Urlaub genommen hast, Alex. Und schöne Grüße nach Holland, sage ich da mal.
Okay, vielen Dank. Mach's gut.
Wir hören uns. Bis bald.
Mach's gut, Alex. Ciao.
Jo, ciao.
So, Alex Büge, Experte.
Alex Büger im Sturm.
Ja, genau. Am Schluss die Soundqualität etwas drunter gelitten. Sorry an der Stelle. Aber die Infos, die er gebracht hat, die waren natürlich wirklich mal wieder sehr, 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 sehr gut. Hat er tiefe Einblicke und macht Spaß eigentlich, finde ich, auch die Bamberger Mannschaft sehr ausgeglichen, auch auf den deutschen Positionen eigentlich gut ausgestattet mit Christian Sengfelder, mit Kenny Ogbe, mit Dominik Lockhart, jetzt Marvin Omuwi noch dazu, Patrick Heckmann. Also das ist eigentlich schon ein Kader, der in der Bundesliga für mich auch in die Playoffs gehört. Wo gehören die Bamberger für dich hin?
Ja, ich muss mal gucken, wo ich sie gerankt hatte. Ich hatte sie auf Platz, tatsächlich auch auf Platz 6, wo sie jetzt auch gelandet sind. Ja, auf dem Papier sieht das schon ganz gut aus. Und jetzt, wo die Doppelbelastung wegfällt, würde ich nicht ausschließen, dass die Bamberger vielleicht auch ein, zwei Plätzchen höher einlaufen, weil mir die Mischung eigentlich ganz gut gefällt. Also wenn sie es schaffen, Stabilität in die Mannschaft zu bringen und eben auch einen Vorsprung, den sie sich ja wirklich herausgespielt haben, durch einen guten Basketball über die Zeit zu bringen, dann glaube ich, dass da schon was möglich ist. Weil, wie du sagst, die Mannschaft ist ausgeglichen, mit Omar Pruitt auch noch einen sehr scoring-starken Guard dazu oder Forward dazu vielmehr. Das ist von der Mischung her schon gut. Also Alex hat es angesprochen, Frankie Ferrari und Justin Robinson auf der Point-Guard-Position, Travis Simpson als als Shooter, Senkfelder noch dazu, der das Bamberger Gen quasi ja schon in sich trägt, jetzt nach dieser Zeit, der identifiziert sich ja wirklich mit dem Club. Das ist schon ganz gut. Die Center-Position finde ich noch ein bisschen, ich will jetzt nicht sagen fragwürdig, aber auf jeden Fall spannend. Da haben sie mit Martinas Geben einen Litauer geholt von Žalgiris
Finde ich auch
Kaunas.
interessant.
Klar, Euroleague erfahren, hatte dort aber eine sehr, sehr kleine Rolle. Derek Cook kam aus Weißrussland. Also jetzt auch nicht die größte Liga im europäischen Basketball. Also wie die beiden miteinander funktionieren, da bin ich dann eigentlich am meisten gespannt. Der Rest des Kaders sieht für mich wirklich gut aus.
Ja, interessante Mannschaft. Wie gesagt, Champions League Qualifikation haben sie verpasst. Und dann müssen wir mal gucken, wie sie jetzt mit dem entstandenen Druck umgehen werden. Also, wir haben sie gerankt auf Platz Nummer 6. Und damit würde ich sagen, wir gehen über zu Platz Nummer 5, Robert. Und da gibt es lustige Fragerunde mit Stacki.
Ich habe gehört, auf Platz 5 sind die MHP Riesen Ludwigsburg gelandet,
Richtig.
von denen du ja unser Hauptexperte bist. Und ich glaube, leider ist es so, dass unser Sonderheft bezüglich der Ludwigsburger nicht mehr top aktuell ist, weil John Patrick hat mal wieder das getan, was John Patrick schon oft in Off-Seasons getan hat, nämlich Spieler getauscht. Aber da, glaube ich, bringst du uns jetzt auf den aktuellsten Stand.
Ja, das ist absolut der Fall. Ich hatte auf Twitter das auch geschrieben und hatte dann da die Antwort von jemandem bekommen. Ich weiß gar nicht mehr ganz genau, wer es geschrieben hat. Ist schon ein paar Tage her. Man soll die Ludwigsburger doch einfach als Einleger dazu machen, den man dann später noch ergänzen kann. Fand ich ganz nett. Also für alle Zuhörerinnen und Zuhörer dieses Podcasts, wir telefonieren natürlich immer mit den Vereinen, sind auch vor Ort, ich hier in Ludwigsburg und habe da auch sehr engen Kontakt, sehr engen Draht und bis zum Andruck dieses Heftes hieß es da von der Seite eigentlich, dass sie sich sehr sicher sind, dass es dieses Jahr höchstwahrscheinlich nicht so kommen wird wie die letzten Jahre. Man hat ja Bundesliga-erfahrene Nachverpflichtungen oder Verpflichtungen im Sommer gemacht, bei Quinton Hooker beispielsweise, bei David Walker, der von Bayreuth kam, Hooker kam vom MBC oder auch bei James Woodward. Es gab noch ein paar andere, die ebenfalls BBL erfahren waren, zum Beispiel Scotty James Jr. Und da war man sich dann sehr sicher, man weiß, was man am Schluss bekommt, was in der Süßigkeiten-Tüte drin ist. Und dann sah es aber wohl doch so aus, als hätte John Patrick das nicht gefallen. Und hat dann direkt nach dem Andruck dieses Heftes dann einmal Bäumchen wechseldicht gespielt. Und Scotty James Jr. ist dann gleich gegangen. Der hat ja davor bei Gießen gespielt, hatte sich da also nicht beweisen können. Und auch Quinton Hooker, der hatte eigentlich wirklich hervorragende Statistiken und auch Grundlagen mitgebracht nach Ludwigsburg. Internationale Erfahrung, auch sonst im europäischen Basketball zu Hause. Letzte Saison 14,2 Punkte, 5,2 Assists. Das ist also alles, wo ich sage, das würde passen, das könnte passen, der könnte der nächste Star werden. Ja, hat John Patrick anders gesehen und auch Quinton Hooker ist nicht mehr bei den MHP-Riesen Ludwigsburg. Also von daher, wie gesagt, fröhliches Bäumlein wechsel dich, wie wir es aus den vergangenen Saisons schon gewohnt waren, gewohnt sind. Aber der Ludwigsburger Spielstil, der unterscheidet sich, glaube ich, kaum von den letzten Jahren. Das mal so zum Kader. Robert, löcher mich mit Fragen.
Stacke, wie sieht's mit Tramell Darden aus? Er ist wieder zurück.
He
Der
is
alte
back.
Mann, he is back. Ich glaube, ja, eine Bereicherung für die Liga, oder? Ich finde es überragend, dass er nochmal eine Saison dranhängt. Das ist ein Spieler, der wirklich bewundernswert ist, weil der spielt Basketball auf Top-Niveau, seitdem ich Basketball verfolge. Und das ist mittlerweile jetzt auch schon eine ganze Zeit. Und immer war Tramell Darden irgendwo. Zu Beginn dann an den Euroleague-Teams. Jetzt das zweite Jahr in Ludwigsburg, ich glaube, überragend, oder?
Ja, und vor allem, also erstmal, er ist 40 Jahre alt, ja, also das müssen wir zum einen sagen. Ganz lustig, ich habe vor ein paar Tagen mit Oscar da Silva telefoniert für das kommende Heft, der Big, also da ist ein großer Artikel zu Oscar da Silva drin. Wird sehr interessant, kann ich jetzt schon mal versprechen. Und der hatte gesagt, Tramell Darden kam nach seiner Wiederverpflichtung nach Ludwigsburg, das erste Mal in die Kabine und hat zu den Jungs gesagt, Jungs, ich bin nicht hier, um Spaß zu haben mit 40 Jahren, ich bin hier, um Titel zu gewinnen. Das war die Aussage von Tremel Darden. Also mit der Einstellung geht er wohl auch in jedes Training. Ich habe das auch schon öfters mal beobachtet bei den MHP-Riesen im Training. Seine Körperpflege, wie lange er sich aufwärmt, wie lange er sich stretcht, das ist unfassbar und erklärt auch so ein bisschen, warum er mit 40 nach wie vor diese Athletik mitbringt und mit 1,94 da aber mal locker auf der 4 mitspielen kann bei den MHP-Riesen. Also der ist auf jeden Fall einer, der, glaube ich, dieses Winner-Gen hat, das auch mitbringt in den Kader. Deswegen war es John Patrick auch wichtig, ihn wieder mit an Bord zu haben. Und natürlich seine Flexibilität. Flexibilität ist ein gutes Stichwort bei den MHP-Riesen. Ich habe es gerade schon mal kurz angerissen. Sie werden denselben Basketball spielen oder sehr ähnlichen Basketball spielen, wie wir es in den letzten Jahren gesehen haben. Defensiv, hochenergetisch, immer am Limit, auch an der Foulgrenze auf jeden Fall. Und offensiv wieder diesen freien Stil pflegen, den sie da auch in den letzten Jahren schon etabliert hatten, mit vielen Dreierversuchen. Sie haben ja auch ihren Dreierexperten Jordan Hals beispielsweise gehalten. Auch Lucky Herzog ist für seinen Dreier bekannt. Auch der ist geblieben. Und dazu hat John Patrick eben höchste Flexibilität, was ihm auch sehr wichtig ist. Er hat mit Jorman Polas Bartolo den besten Verteidiger der letzten Jahre in dieser Liga, der auf der 3, auf der 4, sogar manchmal auf der 5 spielen kann. Er hat mit Oscar da Silva einen relativ schnellen Big Man mit gutem Schuss, der sowohl auf der 4 als auch auf der 5 eingesetzt werden kann. Also du kannst ganz groß spielen, beispielsweise mit Polas Bartolo, mit Oscar da Silva und mit zum Beispiel dem neuen Big Man, mit Yoli Childs, beziehungsweise mit 2,3 Meter ist er nicht ganz so groß, aber zumindest mal mit Wobo, der auch 2,8 Meter mitbringt. Also dann hättest du zwei Meter acht Kerls auf der 4 und der 5 rumspringen. Oder du kannst auch ganz klein spielen. Wenn du beispielsweise mit Polas Bartolo oder auch mit Tremel Darden auf der 5 spielst, jeweils keine 2 Meter groß, und dann eben die 4 mit dem jeweils anderen spielst und die 3 beispielsweise mit dem Neuzugang mit David Walker, der übrigens auch auf der 4 spielen kann. Also ihr seht's, es ist unheimlich viel Flexibilität in diesem Kader. Jeder kann eigentlich mindestens 2, meistens sogar 3 Positionen spielen und das ist genau auch das, was John Patrick möchte. Er wird auch bei seiner Schnellwechseltaktik bleiben. Das hat man auch jetzt im Testspiel wieder gegen die Kreisheim Merlins gesehen. Innerhalb von 30 Sekunden manchmal jeden Angriff wird da gewechselt, um einfach die richtige Mischung zu finden und das Energielevel ganz oben zu halten. Der Star, da hatte ich ja Quinton Hooker geführt noch im Heft, der hatte wie gesagt das Potenzial dazu, der hat da bei den Ludwigsburgern irgendwie nicht so funktioniert. Wenn ich jetzt einen neuen Star vergeben müsste, dann wäre das für mich eindeutig Jonah Radebow. Denn der ist mit einem komplett anderen Selbstvertrauen in diese Saison gestartet, hat in den Vorbereitungsspielen regelmäßig 20 und mehr Punkte aufgelegt und spielt einfach sehr selbstbewusst, mit viel Schnelligkeit, drückt den Schuss, wenn er nur einigermaßen frei ist, drückt ihn auch gerne mal ins Gesicht des Gegners, wenn er nah dran ist. Erinnert mich stark, wirklich sehr, sehr stark in der Entwicklung an Jalen Smith. Und das eigentlich Interessante bei Radebow finde ich ja sogar, dass er sich in der vergangenen Saison im Dezember, wenn ich mich richtig erinnere, ich glaube es war im Dezember, in Schweden selbst aus dem Vertrag rausgekauft hat, um in Ludwigsburg einen Tryout-Vertrag zu bekommen. Also da kannst du ja auch schon mal sagen, der ist nicht mehr ganz zu retten. In Ludwigsburg ein Tryout-Vertrag, da kannst du dich direkt auf den direkt auf den Schleudersitz setzen in einem Jet. Hat es aber trotzdem getan, hat es durchgezogen. Am Anfang hat er noch nicht so Fuß gefasst. In den Playoffs hat er das erste Mal, glaube ich, annähernd sein Potenzial abgerufen. Und wie gesagt, jetzt kommt er zurück mit ganz anderem Selbstvertrauen. Man merkt auch, dass er ein anderes Standing hat bei John Patrick. Das merkt man sehr schnell, mit welchen Spielern er wie kommuniziert, wenn sie ausgewechselt werden zum Beispiel. Und da merkt man, dass Jonah Radebow ein ganz anderes Standing jetzt hat als in der Vorsaison und jetzt in diese Starrolle da auf jeden Fall reinschlüpfen kann.
Den wollte ich gerade eben ansprechen. Und du sagst, der hat jetzt noch mehr Selbstvertrauen als in der letzten Saison am Ende. Puh. Ich erinnere mich an Spiele, da platzte der quasi vor Selbstvertrauen. Hätte ihn auch als, ich hätte ihn jetzt als Schlüsselspieler bezeichnet für die Ludwigsburger. Er hat das Zeug, der Star zu werden. Ich glaube, es war ein ganz smarter Move von ihm, den Vertrag zu verlängern in Ludwigsburg zu bleiben. Jetzt auf diese gute Saison, die er eben gespielt hat, aufzubauen. Ja, und vielleicht steht ihm ja ein Weg wie Jalen Smith offen. Ich halte das tatsächlich nicht für ausgeschlossen. Also der Junge hat richtig Potenzial.
Ich muss dir beim Schlüsselspieler ein bisschen widersprechen. Da hätte ich zum Beispiel Jordan Hulse jetzt genommen in der Nachbetracht, weil er einfach einer ist, der die Fäden zieht. Der erstens natürlich super hochprozentig Dreier schießt. 6,6 Versuche pro Spiel vergangene Saison in der Hauptrunde und dabei 46% Trefferquote. Also das ist krass. Aber er ist auch gleichzeitig der Taktgeber. Und vielleicht nochmal ein bisschen mehr sogar wie Jonah Radabow. Also er fühlt das Team, glaube ich, noch mehr und kann diese Schnelligkeit, vielleicht die Temposteuerung besser noch übernehmen. Also für mich wäre er der Schlüsselspieler und Radabow der Star. Naja, aber wie da die Meinungen dann doch auseinandergehen.
Das ist ja letztlich egal. Saki, wie siehst du das mit der Doppelbelastung? Das ist ein Punkt, den finde ich in Ludwigsburg spannend. Sie spielen diesen Basketball mit unfassbarer Energie, diese harte Verteidigung. Jetzt Champions League. Zusätzlich zur BBL lässt sich das vereinbaren? Muss John Patrick seine Rotation vergrößern? Muss er vielleicht mehr rotieren, spielen, gänzlich mal auch eine Pause geben? Wie siehst du da die Lage?
Ja, also John Patrick ist ja dafür bekannt, dass er mehr Importspieler an Bord hat, wie er benötigt. Ich glaube, letztes Jahr waren es zwischendurch sogar mal 9, wenn ich mich recht erinnere. Und das wird er auch in dieser Saison wieder so machen. Das kann ich mir sehr gut vorstellen, dass er da nochmal aufstocken wird. Nachverpflichtungen sind ja sowieso ein Thema bei den MHP-Riesen. Ich glaube, dass er das auch muss. James Woodard ist ja verletzt, hat den Arm in der Schlinge gehabt. Zuletzt wird da länger ausfallen. Den hat er also auch nicht zur Verfügung. Ich kann mir also vorstellen, dass es da noch Nachverpflichtungen geben wird. Der Kader muss noch breiter werden, weil es stimmt, was du gesagt hast, gerade mit dem hochenergetischen Basketball, den die Ludwigsburger spielen, ist es natürlich schwierig, wenn du unter der Woche dann englische Wochen hast, so heißt es im Fußball. Ich glaube, im Basketball gibt es keinen wirklichen Ausdruck dafür. Wenn du eben mehrfach pro Woche spielst, dann brauchst du einen breiteren Kader. Auf Big hat er das jetzt schon so ein bisschen hinbekommen mit Oscar da Silva, der ja spät zurückgekehrt ist, seine Aufstiegsoption im Sommer nicht gezogen hat. Da hat er Wobo noch mit am Start und auch Yoli Giles. Ich glaube, mit den dreien auf der Center-Position ist er gut ausgestattet. Ich hatte vorhin schon mal gesagt, dass es dann auf der Position 3, 4, 5, auch 4 Rotationen geben kann mit Tremel Darden, mit David Walker auch, der das Ganze genauso spielen kann, mit natürlich Jorman Polas Bartolo und auf der 1 und 2 hast du natürlich mit Jordan Hulse, Luki Herzog, Jonah Radabow, aber natürlich auch mit den beiden Patricks dann nochmal richtig Optionen, wobei da vielleicht dann noch ein bisschen Ausbaupotenzial wäre, um da weiterhin diesen Basketball zu fabrizieren. Ich kann mir vorstellen, dass das kleinere Auswirkungen auf die BBL haben wird. Da haben sie letztes Jahr sehr davon profitiert, dass sie eben nicht diese Doppelbelastung hatten. Deswegen sind sie da auch Hauptrundenerster geworden. Das war mit ein Faktor dafür, wie es dann jetzt in diesem Jahr aussieht. Das werden wir dann sehen.
Ja, wird spannend bei den Ludwigsburgern. Wir hatten in unserem Ranking eine ganz schöne Range. Ich glaube, du hattest die tatsächlich als Einziger sogar nur auf Platz 7 gerankt. Mhm. Warst da ein bisschen skeptisch, aber es gab auch Redakteure bei uns, die sahen Ludwigsburg weiterhin in den Top 3.
Bin gespannt, wo es hingehen wird. Was hast du getippt?
Ich hatte sie tatsächlich auf der 4, aber das war natürlich auch vor den ganzen Wechseln. Ich bin immer noch der Meinung, ich glaube, Andrea Trinchieri hat es kürzlich gesagt, als ich im Trainingslager der Bayern vor Ort war und wir über die Teams in der BBL gesprochen haben, wer wird gut sein, wer wird vorne stehen. Und da meinte er, ja, Ludwigsburg wird auf jeden Fall gut sein, die werden sehr gut sein, aber man solle sie doch bitte in den ersten beiden Saisonmonaten nicht so genau anschauen, weil sie werden noch 42 Spieler austauschen. Und tatsächlich, so kam es dann auch. 42 sind es noch nicht ganz, aber die ersten Wechsel sind ja schon vollzogen. Und ich glaube, John Patrick wird es schaffen, dass er wieder ein Team baut, auch im Laufe der Saison, du hast Nachverpflichtungen angesprochen, welches in der Lage ist, Top 4, Top 5 in der BBL zu sein, keine Frage.
Ja, und ich glaube auch, um das abschließend zu Ludwigsburg noch zu sagen, es kann auch, also Ludwigsburg hängt ja auch immer so ein bisschen an den Entwicklungen der eigenen Spieler, wie natürlich jede Mannschaft an sich, aber in Ludwigsburg gibt es eben diese entwicklungsfähigen Spieler und da hast du mit Radabo und vor allem mit Oscar da Silva und ganz speziell mit Jacob Patrick drei, wenn deren Entwicklung entsprechend vor sich geht, wenn die sich nochmal verbessern, dann können die, glaube ich, den Ludwigsburgern da wirklich helfen, aufs nächste Level zu kommen. Auch Lukas Herzog noch ja ein ganz junger Spieler. Aber gerade Jacob Patrick wollte ich nochmal rausheben. Der ist immer noch Jahrgang 2003, wird erst Ende November 18 Jahre alt. Und hat jetzt auch wieder in der Vorbereitung eine richtig gute Rolle gespielt. Wenn der noch ein bisschen mehr Körper bekommt, weiterhin seine Kaltschnäuzigkeit behält. Also ich kann mir vorstellen, dass wir da dann den nächsten was heißt Überraschung? Die nächste große Sache bei den Ludwigsburgern sehen. Eine wirkliche Überraschung wäre es nämlich, glaube ich, tatsächlich nicht. Ja, naja, machen wir Schluss mit den Ludwigsburgern.
Gehen wir zum Nachbarn.
So sieht's aus. Einmal nach Osten, trotzdem aber noch im Schwabenland, nämlich auf der Nummer 4 haben wir Ratio Farm Ulm gerankt und da haben wir einen Experten und der heißt Robert Häusel. Von daher geht da, da klingelt es auch direkt schon mal bei Robert.
Das ist richtig.
Ja, manchmal klingelt es bei mir. Ja, manchmal klingelt es bei dir, sehr gut. Und beim Thema Ulm klingelt es natürlich erst recht. Die Ulmer haben für mich einen richtig, richtig geilen Kader, der unglaublich viel Spaß machen wird, zuzuschauen. Würdest du da widersprechen?
Nein. Ganz klar, nein. Der Weg, den die Ulmer jetzt gehen, den finde ich mega spannend. Sie gehen diesen Weg der Talentförderung weiter und zwar sehr konsequent. Das erste Mal seit Jahren haben sie nicht alle Ausländer-Spots besetzt. Aktuell sind 5 Ausländer unter Vertrag. Das ist jetzt schon mal bemerkenswert, wenn man bedenkt, dass die Ulmer auch im Eurocup spielen, wo ja nochmal in 10er-Gruppen agiert wird, also nochmal 18 Spiele zusätzlich schon mal sicher draufkommen. Und einer der Ausländer, Justin Simon, der ja für den damals verletzten Karim Jallo nachverpflichtet wurde, hatte laut Pressemitteilung erstmal nur einen Vertrag für 6 Wochen. Also der ist noch nicht voll für die ganze Saison verpflichtet. Das heißt, man hat erstmal nur mit 4 Ausländern offenbar geplant, wovon einer Fedor Sugic ist, ein ganz interessanter Mann, aber der ist halt erst 17. Das ist, glaube ich, der jüngste Euroleague-Spieler aller Zeiten. Bei Buduknost Podgorica hat er da debütiert. Und der soll jetzt quasi in Ulm den nächsten Schritt machen, auf Eurocup-Level spielen. Also eine ganz, ganz interessante Mischung und viel Verantwortung wieder auf deutschen Schultern. Und das finde ich sehr, sehr spannend.
Ja, auf jeden Fall eine super spannende Mannschaft. Und die Verpflichtung, die sie getätigt haben, die haben mich auch überrascht, muss ich ganz ehrlich sagen. Sowohl die von Karim Jallo als auch die von Philipp Herkenhoff fand ich beide schon früh im Sommer ziemlich nice, muss ich ehrlich sagen. Hab mir gedacht, boah, okay. Und die beiden auch noch zusammen und auch noch bei den Ulmern, wo man weiß, dass sie den Spielern vertrauen, ist, würde ich schon fast sagen, ein bisschen das Gegenstück zu den MHP-Riesen Ludwigsburg, was so bei den Spielerverpflichtungen angeht, dass da junge Kerls geholt werden und man weiß, die kriegen erstmal das Vertrauen. Hat man ja beim Derby-Konkurrenten nicht immer so. Und das finde ich eine klasse Sache, gerade mit Jallo und Herkenhoff. Und dann natürlich auf den Ausländern-Spots natürlich auch noch mit Jaron Blossom Game und vor allem einem Star, den du auch als Star betitelt hast. Ich glaube, da führt auch kein Weg dran vorbei. Auch mit einem Karim Jallo in der Mannschaft ist Cristiano Felicio. Spricht man Felicio, Felicio?
Ich denke, Felicio ist die Aussprache.
Felicio.
Ja, das ist ein NBA-Center. Schlicht und greifend. Brasilianer, 2,11 Meter groß, die letzten Jahre in Diensten der Chicago Bulls. Hatte dort
Publikumsliebling,
Ja, Publikumsliebling. Und der war da jetzt, klar, seine Rolle war in der letzten Saison relativ klein, aber der hat 18, 19 beispielsweise 60 Spiele gemacht. Über 10 Minuten im Schnitt. Also das ist jetzt keine Laufkundschaft. Und so einen Spieler in der BBL zu haben, das ist schon eine Hausnummer. Thorsten Leibenhardt hat es ja auch mal in einem Interview, ich glaube sogar auf der Ulmer Homepage, erklärt. Cristiano Felicio spielt eben nicht für das Geld in Ulm. Er will einfach wieder Basketball spielen. Und ich glaube, so einen Spieler von dem Kaliber zu haben, der sagt, ich gehe bewusst den Schritt nach Europa, ich komme nach Deutschland, nach Ulm zu einem Eurocup-Team, weil ich einfach wieder spielen will, der hat durchaus das Potenzial zum Publikumsliebling. Also da, glaube ich, können sich die Ulmer Fans wirklich freuen. Und da ist es natürlich umso besser, dass die Fans in der Halle zurück sind.
Was glaubst du, 2,11 Meter groß, 122 Kilo schwer, wie kompatibel zum europäischen Basketball ist das Ganze?
Da bin ich sehr gespannt. Ich glaube, er hat Qualität, darum wird es kompatibel sein. Aber es gab ja vor ein, zwei Jährchen auch in München einen relativ großen Namen aus der NBA, einen sogar noch größeren Namen mit Greg Monroe, der dann jetzt im Nachhinein betrachtet natürlich unfassbare Qualität hatte, aber irgendwie für den europäischen Basketball nicht so kompatibel war. Ich glaube, man sieht jetzt auch, dass er immer noch in Europa, wenn ich recht informiert bin, kein Team gefunden hat. Also das ist jetzt kein Selbstläufer, aber ich glaube, Cristiano Felicio ist eben auch ein Spieler, der über den Einsatz kommt, über die Energie, über die Power. Und das ist überall, wo Basketball gespielt wird, kompatibel. Darum habe ich da wenig Zweifel, dass er funktionieren wird.
Ja, dass Ulm überhaupt als Mannschaft funktioniert, das haben sie jetzt zuletzt erst gezeigt. Wenn ich es richtig weiß, musste...
Partizan musste dran glauben.
Ja, Partizan musste dran glauben. Und welche Mannschaft hat abgesagt? War Efes, ne? Anadolu Efes.
Nee, gegen Efes haben sie im Halbfinale gespielt. Ich glaube, Maccabi hat abgesagt.
Ja, Corona-bedingt,
ne? Wegen Corona-bedingten, genau.
Genau, und dann, ist Ulm als Nachrücker, nur um da kurz die Zuhörerin mitzunehmen, mitgekommen, also nachnominiert worden zu einem absolut top besetzten europäischen Preseason-Wettbewerb.
Genau, mit Panathinaikos Athen, Anadolu Efes und Partizan Belgrad, den Eurocup-Team schlechthin mit unfassbar großen Ambitionen, allein schon Jelko Obradovic an der Seitenlinie. Und die Ulmer haben im Halbfinale gegen Efes eine sehr, sehr gute erste Halbzeit gespielt, haben da wirklich gut mitgehalten, haben dann verloren, haben dann aber im Spiel um Platz 3, im zweiten Spiel des Wochenendes, Partizan geschlagen. Klar, Partizan steckt auch noch in der Vorbereitung, aber das ist schon eine Hausnummer, dass man da auch in der Preseason in der Lage ist, so ein Team mal zu schlagen. Also das war schon beeindruckend.
Ja, also die Ulmer sind da auf einem ganz guten Weg. Der Ulmer Weg an sich gefällt mir immer sehr gut. Es ist einfach irgendwie, es menschelt bei Ratio Farm Ulm und das ist immer sehr, sehr sympathisch, finde ich, im Profisport. Und einer, der hauptsächlich menschelt, ist natürlich Per Günther, der ist da ganz vorne mit dabei. Ist ja so die Galionsfigur der Ulmer. Was glaubst du, wie groß seine Rolle sein wird jetzt, wenn auch Tommy Klippeis wieder gesund ist, wenn Justin Simon vielleicht richtig einschlägt?
Ja, ich glaube, Per Günther wird immer wieder seine Akzente setzen. Er ist ganz klar der Backup. Sie haben mit Semai Christen noch einen Point Guard aus der Türkei geholt, der auch einen sehr, sehr guten Eindruck gemacht hat in den Preseason-Spielen. Aber Per Günther wird, wenn er aufs Feld kommt, Einfluss aufs Spiel nehmen. Sei es 5, 10, 15 oder 20 Minuten. Und ich freue mich für Per Günther einfach ungemein, dass er seine Karriere jetzt vor Zuschauern beenden kann. Weil ich glaube, die letzte Saison, die war für ihn jetzt so medium befriedigend, in leeren Hallen zu spielen. Also ich glaube einfach, dass er es genießen kann und genießen wird, nochmal in weitgehend, hoffentlich möglichst vollen Hallen spielen zu dürfen. Und in einem super spannenden Ulmer Team. Das haben wir jetzt ja schon mehrfach betont, genau. Aber es ist einfach sehr, sehr spannend. Also die Ulmer sind so ein Team, da freue ich mich jetzt schon auf den ersten Spieltag, weil ich einfach sehen will, wie spielen die denn? Wie machen sich die Youngster, wie macht sich ein Fedor Sugić, ein 17-jähriger Spieler, einfach mal auf BBL-Niveau mit großer Verantwortung. Der hat gegen Partizan Belgrad übrigens auch 11 Punkte gescored. Also das ist jetzt nicht so, dass man sagt, der wird hier behutsam da rangeführt. Klar wird er das, aber der bekommt einfach auch das Vertrauen. Und das ist, finde ich, einfach so spannend. Und gepaart mit Leistungsträgern, das Jaron Blossom Game angesprochen, ich glaube, der könnte auch ein sehr, sehr starker Spieler werden in dieser BBL-Saison, weil er einfach über eine sehr, sehr gute Athletik verfügt, sehr vielseitig ist. Also das ist ein unglaublich spannender Mix. Und ja, wie wir gesagt haben, viel Verantwortung einfach auf den Schultern junger deutscher Spieler. Und ja, das glaube ich, kann man gerne zuschauen. Also Platz 4 ist schon ambitioniert. Ich hatte sie ein bisschen niedriger gerankt, aber in der Redaktion war Ulm einer der das vermeintliche Überraschungsteam. Ich glaube, wir hatten 4 oder 5 Mal die Ulmer auf Platz 3 gewotet.
Jetzt würde ich gerne noch über 2 Dinge mit dir sprechen. Zum einen hat das eine mit dem Kader der Ulmer noch zu tun, deswegen machen wir das vielleicht jetzt gleich. Das Einzige, also wir suchen ja auch immer so ein bisschen einen Haken, warum könnte es für Ulm vielleicht auch nicht ganz so gut laufen. Wir wollen das ja von allen Seiten für euch beleuchten. Was mir aufgefallen ist, dass möglicherweise die Balance im Kader nicht zu 100% stimmen könnte. Aus sehr guten Spielern, die auf Guard unterwegs sind, auch auf Forward unterwegs sind und den Centern. Wir haben es angesprochen, der Star, Cristiano Felicio, aber dahinter kommt, der ist ein typischer Center, ja, aber dahinter kommt dann relativ wenig. Philipp Herkenhoff kann Center spielen, die Position ein bisschen anders interpretieren, wäre dann da natürlich viel schneller unterwegs. Nico Brezel, weiß ich nicht, hat jetzt noch in der Bundesliga noch nicht so super, super, super viele Minuten und mit viel Verantwortung gesehen. Wen siehst du da auf der Center-Position oder glaubst du, dass ja vielleicht der Coach auch das Ganze kaschieren kann über Taktik oder Ähnliches?
Ich glaube einfach, dass er seinen Youngstern, den Ulmer Eigengewächsen, Vertrauen schenken wird. Das sieht man bei der Kaderzusammenstellung. Und wie du sagst, Cristiano Felicio ist unangefochten der Center im Team. Und danach kommen eben die Eigengewächse. Da kommt ein Nico Brezel, da kommt ein Nat Diallo. Da muss vielleicht auch mal Philipp Herkenhoff auf die 5, Karim Jallo auf die 4. Blossom Game ist auch ein variabler Spieler. Klar sind es keine Fünfer. Ich denke, dass wir Minuten sehen werden von Brezel, von Diallo und die werden Vertrauen bekommen und wir werden dann sehen, wie sie das rechtfertigen.
Da bin ich sehr gespannt drauf. Also wie gesagt, das ist vielleicht so ein bisschen das einzige Haar in der Suppe, aber es könnte ja vielleicht auch ganz positiv sein. Also super interessante Konstellation hier auch wieder bei den Ulmern. Und das zweite Thema, das ich noch mit dir besprechen wollte, ist, das finden wir auf der Seite Termine bei unserem Sonderheft, nämlich das Startprogramm der Ulmer. Das hat es ja zumindest mal BBL-technisch sogar schon richtig, richtig faustdick hinter den Ohren. Erster Spieltag direkt mal gegen die Bayern, dann geht's nach Bonn, zu Hause gegen Bamberg, dann geht's nach Crailsheim ins kleine Derby und ja, das sind mal so die ersten 4 Spiele aus meiner Sicht gegen 4 potenzielle Playoff-Teams.
Ja, da geht's gleich richtig rund. Eurocup startet meines Wissens auch da irgendwann um den Dreh Anfang Oktober jetzt.
Ja.
Ja, gleich mal in die Vollen, würde ich sagen. Ja, werden wir sehen, wo die Ulmer stehen. Also sie werden es sehen, wir werden es sehen. Ich bin sehr gespannt drauf.
Der Eurocup startet am 20. Oktober. Wenn dann
auch so spät erst.
Genau, wenn dann das Spiel gegen die Hakro Merlins gespielt ist, geht es dann übrigens direkt mal gegen Buduknost Podgorica, die du schon angesprochen hast, von denen ja Fedor Sugic zu den Ulmern kam. Sehr interessant.
Da können sie sich ja erstmal auf die Bundesliga fokussieren.
So sieht's aus. Wobei, zweiter Spieltag geht es dann direkt mal gegen Virtus Bologna. Die Italiener auch mit großen Zielen. Also da bin ich auch mal gespannt, wie sich Ulm dann dort schlägt. Sehr interessant auf jeden Fall. Die Ulmer, ich freue mich unglaublich auf die Ulmer Saison und die dann spielen zu sehen. Wird auf jeden Fall ein Erlebnis. Mal gucken, wo es dann schlussendlich hingeht.
Ja, wird spannend. Gehen wir aufs Podium.
So machen wir es. Platz 3. Und 3 Teams sind noch übrig. Eines davon, wie gesagt, werden wir jetzt nochmal ein bisschen intensiver besprechen. Und zwar ist das Team von den EWE Baskets Oldenburg, die wir auf Platz 3 gerankt haben. Und die sind auch eines dieser Teams, auf die man sich ganz besonders freuen darf. Und dazu versuchen wir jetzt mal unseren Experten Jan Finken anzurufen. Mal gucken, ob wir ihn erreichen.
Guten Winkel.
Florian von Stackelberg und Robert Heusel, grüß dich.
Moin, moin.
Moin, du bist schon direkt bei uns auf dem Mischpult, Jan. Also nicht erschrecken.
Sehr schön, ja.
So hast du es dir doch gewünscht. Direkt ins kalte Wasser.
Genau.
Wir sprechen über die auf Nummer 3 gerankten EWE Baskets Oldenburg. Wo hast du sie denn gerankt? Kannst du dich noch dran erinnern?
Ja, ich glaube auch in der Kategorie ungefähr dritter oder vierter, weil ich glaube schon, dass die auch wieder unter den Top 4 mitspielen werden dieses Jahr.
Ja, wir hatten ja die Überschrift in der Zeitschrift bzw. im Sonderheft mit Frischzellenkur. Das ist ganz interessant.
Ganz genau.
Die Oldenburger sind, glaube ich, eine Mannschaft, auf die wir uns richtig, richtig freuen können in dieser Saison.
Ja, also ist, glaube ich, vielversprechend, was die Oldenburger da an den Start bringen. Die haben den, ich sag mal, größten Umbruch personell der letzten Jahre dahingelegt. 8 Spieler, glaube ich, sind gegangen, 6 neue sind gekommen und das liest sich auf dem Papier alles sehr gut.
Denke ich auch. Eine der Personalien, die am meisten herausgestochen haben in den letzten Jahren, ist sicher Rashid Mahalbasic, der so eine Art Franchise-Player war. Der spielt jetzt zusammen mit Trey Bell-Haynes in Spanien. Was glaubst du, inwiefern macht das einen großen Unterschied jetzt für die Baskets, dass sie da eines ihrer Gesichter gehen lassen mussten? Ja, können wir vielleicht so formulieren?
Ja, genau. Ist natürlich ein großer Verlust. Allerdings bietet es auch eine Chance. Also Martin Bräunig ist jetzt ist da geblieben. Der stand letztes Jahr ein bisschen im Schatten von Miles Basic und Nathan Booth auch. Der kann also jetzt zeigen, was er drauf hat. Wir haben mit Odiassi aus Göttingen einen sehr guten Center dazu bekommen. Also ich bin gespannt, was die Oldenburger dieses Jahr unterm Korb bieten werden.
Ja, ich sehe die Oldenburger auch spannend. Ich fand es vor allem spannend, dass sie sehr, sehr früh mit der Kaderplanung fertig waren. Ich glaube, sie waren das erste Team aller BBL-Clubs, die Offseason quasi beendet hatten und gesagt haben, okay, Kader komplett. Ein Spieler, den ich ganz spannend finde, ist Max Heidegger. Österreichisch, israelisch, amerikanische Wurzeln. Jan, wie siehst du ihn? Er kommt auf Leihbasis von Maccabi Tel Aviv, wenn ich richtig informiert bin.
Ja, also könnte ein echter Stil für die Basket sein. Er hat ja auch die österreichische Nationalmannschaft, wo ja Raul Korner auch bei Reutz Trainer ist. Und der schwärmt also auch in den höchsten Tönen vom Max. Ich glaube, er sieht ein bisschen unscheinbar aus, aber ich glaube, im Feld kann er da ganz schön zupacken. Er soll nicht nur ein guter Scorer sein, sondern auch defensiv zupacken können. Also von daher könnte, wie gesagt, ein echter Stil für die Basket sein.
Ja, du sprichst schon vom Stil. Ich finde, die Baskets haben sich auch so ein bisschen die BBL All-Stars zusammengeholt mit Ty Odiassi, den du auch schon angesprochen hast, und auch den besten Scorer der vergangenen Saison in der kompletten BBL, nämlich Michael Michalak, der beim MBC, ich sag mal so, einen Freifahrtschein hatte, alles zu schießen, was möglich war. Wie siehst du seine Rolle bei den Baskets? Ich glaube, der muss da ein bisschen kontrollierter vielleicht oder kontrolliert werden vielleicht auch vom Coach, taktischer Natur.
Ja, das mag sein. Also vielleicht passt es ihm aber auch ganz gut, dass er nicht mehr die gesamte Verantwortung auf seinen Schultern hat. Also in Oldenburg ist ein Team, das sehr breit aufgestellt ist und er passt da, glaube ich, mit seinen Scoring-Fähigkeiten sehr gut rein. Er muss, wie gesagt, nicht mehr alleine das Ding rocken, wie letztes Jahr beim NBC, sondern hat da wirklich viel Unterstützung.
Wie siehst du Ricky Paulding? Ist er immer noch der Schlüsselspieler aus deiner Sicht?
Ja, was soll man zu Ricky noch sagen? Also ich suche in Oldenburg immer aus den jungen Brunnen, wo er jedes Jahr eintaucht. Das ist einfach ein Phänomen, der Mann. Also der wird 39 am Ende Oktober und der wird halt nicht älter. Ne? Und ist nach wie vor ein Spieler, dem du auch den letzten Wurf geben würdest. Also er, wie im Coach im Laden, der Rentschitz sagte, was er noch lernen sollte, der Verantwortung abzugeben. Ne? Also er spielt immer noch relativ viel, über 30 Minuten. Von daher ist jetzt vielleicht die Zeit, den Jüngeren mal ein bisschen mehr Verantwortung zu geben.
Mhm. Wie hast du den Wechsel von Bennett Hund gesehen? Was glaubst du, wie er bei den Baskets funktionieren kann?
Ja, ist, glaube ich, die ideale Rolle für ihn. Ne? Also erfahrener Trainer, gutes Team, er wird als Backup kommen auf der Eins. Er hat das Selbstbewusstsein, sich auch da durchzusetzen. Er hat super gespielt in Göttingen und in Bamberg. Also von daher gehe ich davon aus, dass er auch in Oldenburg eine gute Rolle spielen wird. Vielleicht nicht ganz so groß wie letztes Jahr, aber das muss er auch nicht. Ne? Also ich glaube, er schlägt sich da ganz gut.
Hat mir übrigens auch als Backup in Bamberg immer noch einen Ticken besser gefallen, wenn er nicht das komplette Spiel machen musste, sondern wenn er da seine Akzente so setzen konnte, wie es für ihn am besten ist. Also so hat er mir vor allem in Bamberg immer am besten gefallen. Robert, ich glaube, ich habe dich kurz abgesägt.
Ja, ich sehe das ganz ähnlich. Also ich finde, Bennett Hund, es ist ein bemerkenswerter Wechsel, dass man sagt, okay, man verlässt Bamberg und geht nach Oldenburg. Er zeigt auch was vom Standing mittlerweile, Oldenburg versus Bamberg vielleicht. Ich sehe ihn auch hier klar als Backup, aber er ist ja eben auch ein Backup, der in dieser Rolle aufblühen kann. Er kann das Spiel dann auch ein bisschen auf sich zukommen lassen und kann aber jederzeit explodieren. Das hat er in Göttingen bewiesen, das hat er in Bamberg bewiesen und ich denke, das wird er auch in Oldenburg wieder machen. Und ich glaube, er ergänzt sich ganz gut mit Phil Pressey auf der Aufbauposition. Das ist, glaube ich, ein ganz gut harmonierendes Duo.
Ja, dann bleibt noch die Frage zu klären, welchen Spielstil wir von den Oldenburgern denn erwarten können. In den letzten Jahren war es sehr stark auf Mahal Basic bezogen. Die Offense ging sehr viel über den Low-Post. Das haben sie jetzt in der vergangenen Saison schon ein bisschen zurückgeschraubt. Mladen Trijančić hat sich da auch Gedanken gemacht, das Ganze ein bisschen neuer strukturiert. Das hat jetzt noch nicht so geklappt, wie die Oldenburger sich das, glaube ich, gewünscht haben. Zumindest mal, wenn wir es an den Erfolgen der vergangenen Saison messen. Was erwartest du denn dieses Jahr für ein Spiel? Vor allem, wenn jetzt dieser Big Man unter dem Korb, der mit dem Rücken so gern zum Korb spielt und trotzdem noch dieses tolle Auge hat, nicht mehr zur Verfügung steht.
Ja, also Oldenburg war ja letztes Jahr auch die Mannschaft, die am offensiv stärksten war in der Liga mit knapp 92 Punkten pro Spiel. Ich glaube, es ist auch jetzt der letzten Saison ein bisschen geschuldet, dass der Club versucht hat, das Team jünger zu machen, athletischer zu machen. Und so wollen sie spielen. Also vorne ruhig weiter, so spektakulär wie bisher. Aber im Endeffekt athletischer und vor allem in der Defense ein bisschen zupackender als bisher.
Ja, das sehe ich auch so. Ich erwarte die Oldenburger mit einem athletischen, schnellen Basketball. Eben Bennett Hund, Michael Michalak, über Alen Pjanic haben wir noch gar nicht gesprochen. Auch ein sehr schneller Spieler. Tai Odiasse, unglaublich athletisch, stark im Offensiv-Rebound. Ich glaube, das kann ganz gut dazu passen, dass man mit Heidegger, mit Pressey, mit Seba Herrera, mit Paulding gute Schützen hat, die auch viel werfen werden. Also da einen guten Rebounder am Brett zu haben. Also ich glaube, da werden wir schnell einen attraktiven Basketball sehen. Vielleicht auch mit schnellen Abschlüssen aus der Dreierdistanz. Also ich glaube, offensiv werden die Oldenburger schon wieder zu den besseren Teams der Liga gehören.
Ja, und genauso wie Pjanic, den wir nicht erwähnt haben, eben auch Sebastian Herrera, der schon letztes Jahr gekommen ist, der so ein bisschen unter dem Radar flog, vielleicht auch die Erwartungen nicht ganz so erfüllt hat, wogegen sich Coach Trijančić halt sehr wehrt. Er sagt, dass Sebastian sehr viel macht, was nicht auf dem Statistikbogen auftaucht. Ne? Also ich glaube, wenn er das Selbstbewusstsein aus Kreisheim wieder bekommt, kann er auch nochmal so ein gefühlter Neuzugang werden.
Also super, super interessante personelle Konstellation. Wie weit siehst du die Doppelbelastung als Gefahr für die BBL-Saison der Baskets? Sie spielen ja in der Basketball Champions League, endlich wieder international.
Ja, ich glaube, die Vorfreude überwiegt da, ne? Dass man wieder endlich international spielen kann nach dem Corona-Jahr. Ich glaube, die werden sich sehr gut schlagen. Sie haben eine schwere Gruppe oder einen schweren Wettbewerb da erwischt. Die Champions League wird immer attraktiver. Aber trotzdem glaube ich, für Leute wie Pauling oder Pressey sind das halt Spiele, wo man sich besonders drauf freut. Also ich glaube, dass das gut geht.
Ja, schön. Also schnellen, attraktiven Basketball mit einem guten Kader. Das klingt für mich doch nach einer Top-Platzierung, deswegen haben wir sie auch dann redaktionsübergreifend auf Platz 3 gerankt, die Baskets aus Oldenburg, hoffentlich wieder mit so einer guten Offensive. Jan, ich danke dir herzlich für deine Zeit, danke für deine Expertise und wenn es mal wieder was zu berichten gibt aus dem hohen Norden, dann rufen wir dich wieder an.
Alles klar, immer wieder Immer wieder gerne.
Super, schön. Dann mach's gut und bis ganz bald. Ciao, ciao.
Ja, bis dann. Ciao.
Ciao, Jan, mach's gut.
Die EWE Baskets Oldenburg auf Platz 3. Könnte ich mir gut vorstellen. Also wenn ich mal so auf unsere Auflistung bis hierhin schaue, das wären tatsächlich hier so Playoffs, die mir richtig schmecken würden. Also bisher hätten wir ja Oldenburg auf der 3, Ulm auf der 4, Ludwigsburg auf der 5, Bamberg auf der 6 und die Hamburg Towers auf der 7 und Bonn auf der 8. Das wären also unsere Playoff-Teams. Zwei fehlen noch, Platz 1 und 2. Ganz klar. Und da stehen zwei Teams, die wahrscheinlich jeder da oben erwartet hätte. Und deswegen haben wir dazu auch schon eine Sonderfolge gemacht. Die liegt, ja, weiß nicht, 1,5 Wochen zurück vielleicht? 2 Wochen ja, zurück? Irgendwie ungefähr. Sowas.
Ja.
Also da gerne mal reinhören, wenn ihr das intensiver hören wollt. Die Rede ist natürlich von Alba Berlin und dem FC Bayern Basketball. Und Robert darf uns jetzt erzählen, wer von den beiden in der Gunst der Big-Redakteure höher gerankt war und wer auf Platz 2 musste.
Ja, ich weiß nicht, ob es die Gunst war. Es gab tatsächlich keinen einzigen Redakteur, der nicht Platz 1 oder 2 an diese beiden Teams vergeben hat. Also da war wirklich große Einigkeit. Letztlich ist Alba Berlin auf Platz 2 gelandet. Und da, glaube ich, rufen wir auch noch unseren Experten an, weil, wenn ich richtig informiert bin, war der heute bei der Saisoneröffnungs-PK und hat ganz frische Eindrücke von Alba, die ja das Auftaktspiel bestreiten am Donnerstagabend gegen die Telekom Baskets.
Jawohl. Und dazu fragen wir jetzt Frank Weiß. Und mal gucken, was der uns so berichten kann aus Berlin. Wie gesagt, heute Saisoneröffnungs-PK.
Hallo.
Hallo Frank, Florian von Stackelberg und Robert Häusel hier.
Grüß euch.
Grüß dich, du bist direkt bei uns auf dem Mischpult.
Okay, wunderbar.
Du warst heute, hat mir Robert gerade so by the way erzählt, Robert, das kannst du mir das nächste Mal auch vor der Sendung sagen, bei der Eröffnungspressekonferenz von Alba Berlin.
Genau, die war heute.
Ja, wunderbar. Genau. Was gibt's denn zu berichten?
Eine Nachricht, wahrscheinlich eher für die Fans in Berlin interessant. Alba hat gestern die Nachricht bekommen, sie können die Halle zu 50% auslassen, was ungefähr dann 7.000 Zuschauer sein werden, wenn sie denn kommen. Also das war so die große Nachricht. Sonst ist man sehr zurückhaltend. Also man hat jetzt nicht groß die Titelverteidigung ausgerufen. Aber ich glaube, das war von Alba jetzt auch nicht so wirklich zu erwarten, weil die haben nochmal gesagt, es war ja sowieso fast ein Wunder, dass sie jetzt zweimal hintereinander den Titel holen konnten. Aber natürlich wollen sie Spiele gewinnen und Trophäen holen und auch oben mitspielen. Aber sie wollen vor allen Dingen ihren Weg weitergehen. Und wenn es nicht zum Titel reicht, ist es auch nicht unbedingt gleich eine vergebene Saison. Er verweist dann immer auf alles, was Alba da drumherum aufgebaut hat. Ihr großes Jugendprogramm, das Schulprogramm. Alba als sozialer Akteur in der Stadt und das sei alles auch wichtig.
Okay, sehr interessant. Lass uns ein bisschen weiter ins Detail gehen. Es ist das erste Jahr nach Coach Aito, seinem Zögling, wenn wir das so formulieren wollen, Israel González übernimmt ab jetzt. Wie groß siehst du diese Thematik, gerade vielleicht auch in Bezug auf die Art und Weise, wie Alba spielen wird, wie sie mit jungen Spielern umgehen? Bleibt da alles gleich oder siehst du da schon so eine eigene Linie auch von Israel González?
Ich glaube, da wird sehr viel ziemlich gleich bleiben. Das grundsätzliche System, die grundsätzliche Philosophie wird gleich bleiben. Ich habe da heute auch nochmal mit Luke Sigmar kurz gesprochen, das sagt er auch so. Er hat allerdings gesagt, er glaubt, dass sie vielleicht nochmal sogar ein bisschen schneller spielen, nochmal ein bisschen mehr pushen, nochmal ein bisschen mehr Possessions haben wollen. Auch defensiv natürlich aggressiv sein wollen, aus Ball gewinnen, dann schnell nach vorne. Er glaubt, dass das nochmal, er hat erstaunlicherweise gesagt, letzte Saison sei er ein bisschen langsamer gewesen. Also ein bisschen, die Pace war nicht ganz so hoch. Ja, stimmt, sie hatten auch nicht so, er hat gesagt, sie hatten auch nicht so viele Donut-Spiele, also nicht so viele 100-Punkte-Spiele. Das stimmt. In der Saison davor war es, glaube ich, deutlich mehr. Also er meint, vielleicht pushen sie den Ball nochmal ein bisschen mehr, nochmal ein bisschen schneller. Aber so grundsätzlich, glaube ich, wird sich das nicht ändern. Die Philosophie des freien Spiels, glaube ich, die wird er auch weiter durchziehen. Er hat auch gesagt, er hat regelmäßig Kontakt noch mit Aito. Erstaunlicherweise hat er gesagt, nach dem ersten Testspiel in Oranienburg in die Backen Bears, hat er dann ein paar Tage später bei dem Euroleague Media Day haben wir mit ihm gesprochen, mit Israel Gonzalez, hat er gesagt, ja, er hat nach dem Spiel mit Aito gesprochen, der hätte das Spiel auch gesehen. Also der hat sich auf dem Stream Alba gegen die Backen Bears in Barcelona angeguckt. Also die sind regelmäßig im Kontakt und Aito wird auch zum Spiel am Donnerstag kommen.
Okay, aber nicht mit auf der Bank sitzen, oder?
Nee, habe ich auch gleich gesagt, dann kann er auch gleich coachen, wenn er schon da ist. Aber nee, das wird er wohl nicht. Vielleicht planen sie auch noch eine Verabschiedung, ich weiß es nicht. Vielleicht hat der Coach da auch schon ein bisschen mehr gesagt, dass er vielleicht sollte. Vielleicht sollte das eine Überraschung sein am Donnerstag. Ich weiß es nicht. Aber jedenfalls kommt der Aito wohl am Mittwoch nach Berlin. Wird dann auch bei Israel Gonzalez irgendwie zu Gast sein erstmal. Also die sind im regelmäßigen Austausch. Er sagt immer noch, er ist mein Mentor und da besteht also immer noch Kontakt.
Frank, wie siehst du die Tiefe im Kader von Alba Berlin? Wenn ich die Kader des letzten Jahres und den diesjährigen ein bisschen nebeneinander lege, habe ich ein bisschen die Befürchtung, dass das etwas dünn sein könnte auf der einen oder anderen Position, auch in Anbetracht, dass natürlich die Euroleague wieder kommt mit 34 Spielen und jetzt schon Verletzungssorgen vor Saisonbeginn waren mit Ben Lammers, mit Chris Kumaci und so weiter.
Gut, man muss sagen, jetzt wo die Verletzungssorgen sind, es waren ja mal, glaube ich, im letzten Testspiel waren 5 Center draußen, also plus dem Nachwuchsmann Christoph Tilly. Das ist die Position, wo sie wahrscheinlich mit am tiefsten besetzt sind. Aber du hast recht, gerade auf der Point Guard Position waren sie ja letzte Saison mit Siva, Granger und Lowe. Da hat, ich glaube, Giffey hat mal gesagt, wir haben 3 Starting Point Guards letzte Saison. Das sieht die Saison ein bisschen anders aus. Und von der Vorbereitung kann man schon sagen, dass Lowe im Moment die klare Nummer 1 ist. Klar, der kennt das System. Und alles. Tamir Blatt, interessanter Spieler, aber der wird, glaube ich, noch einen Moment brauchen. Das erinnert mich ein bisschen an Peyton Siva in seiner ersten Saison. Tamir Blatt ist ja auch nicht der Größte. Jetzt spielt er nicht ganz so, hat er nicht ganz so einen Kamikaze-Drive, wie Siva am Anfang hatte. Aber er ist auch einer, der gerne zu Risiko geht, der den riskanten Pass spielt. Und das muss man, glaube ich, noch ein bisschen kanalisieren. Aber natürlich will Alba das auch, so einen Spieler haben, der kreativ ist und so. Aber ich glaube, da braucht es noch ein bisschen Abstimmung und vielleicht muss man das, wie gesagt, noch ein bisschen kanalisieren, wann welchen Pass denn wirklich spielt. Aber da können wir uns, glaube ich, auf ein paar schöne Assists einstellen bei Tamir Blatt. Aber du hast recht, denn danach offiziell dritter Point Guard Stefan Peno, der wenig gespielt hat in der Vorbereitung. Also er war, glaube ich, in jedem Spiel im Einsatz, aber eher mal so 4-5 Minuten. Also ich glaube, das ist eher ein Kandidat, der vielleicht als 7., 8. Ausländer, wenn alle fit sind, eher auf der Tribüne sitzen wird. Also da fehlt wahrscheinlich im Vergleich zur letzten Saison ein bisschen Tiefe. Und dann natürlich auf der 3. Nils Giffey war schwer zu ersetzen, also einen deutschen Spieler auf der Position wie ihn zu bekommen, ging wahrscheinlich einfach nicht. Dann ist Fontecchio weg. Also da fehlt auch ein bisschen die Tiefe. Da muss Olindi jetzt den nächsten Schritt machen. Und Juwel Zosmann ist, kann man sagen, wahrscheinlich der von Jackie Ersatz. Auch ein interessanter Spieler, der hat mir im ersten Test gleich sehr gut gefallen. Ist zum Korb gezogen, von außen geworfen, aber dann in den Spielen danach ist er auch so ein bisschen, hat er sich auch eher so ein bisschen zurückgehalten. Also die Neuen, glaube ich, die brauchen einfach noch einen Schritt. Auch Jalen Smith hat sich ein bisschen zurückgehalten. Gut, der zeigt ja dann immer viel Assists, Rebounds. Ich glaube, der wird kommen, da muss man sich keine Sorgen machen. Es war auch nicht so, dass die jetzt enttäuscht hätten, aber eher ein bisschen zurückhalten, doch die Neuen. Aber es hat auch der Trainer gesagt, es ist auch ein bisschen schwieriger bei Alba, also die können sich ja nicht hinsetzen und hauen sich 2-3 Tage das Playbook rein, die Plays rein und dann gehen sie auf den Court. Bei Alba ist es ja ein bisschen schwieriger, da ist ein bisschen mehr Abstimmung erforderlich mit dem freien Spiel. Dass die Anpassung dann auch einen Moment länger dauern kann.
Ja, Das war ja dann schon ein kleiner Umbruch jetzt im Sommer. Du hast es schon schon gesagt, die Abgänge von Granger, von Giffey, von Tecchio, die sind sicherlich größere Einschnitte, gerade Granger in Finals Laune werden die Albatrosse sicher vermissen. Du hast natürlich auch richtig gesagt, dass das System von Albatrossen jetzt nicht das Allereinfachste ist. Da muss man sich erstmal reinfinden. Wo siehst du diesen Prozess und glaubst du, dass der zu Saisonbeginn schon so weit abgeschlossen ist, dass die Albatrosse so erfolgreich spielen können wie in der vergangenen Saison?
Also ich glaube, es kann ein bisschen ruckeln am Anfang. Ojeda hat mir auch nach dem letzten Testspiel gesagt, das Team ist noch nicht so weit, wo sie gehofft haben, es sei zum Saisonstart, geschuldet auch den Verletzungen. Wie gesagt, 3 Center fehlen, fast die komplette Vorbereitung. Dann kam noch Thiemann dazu. Das heißt, Spieler mussten auf anderen Positionen spielen. Man konnte sich einfach nicht so einspielen, eingrooven, wie gewünscht. So, dass die, glaube ich, noch einen Moment brauchen werden. Sie haben ja dennoch in der Vorbereitung eine 3-3-Bilanz. Das letzte Spiel hätten sie, glaube ich, auch gewinnen können. Da hat González ja Sigma komplett draußen gelassen, trotz der Verletzungssorgen auf den großen Positionen. Also die muss man jetzt auch nicht überbewerten, diese Bilanz da. Asvel haben sie auch immerhin geschlagen in der Vorbereitung. Also in der Bundesliga, da denke ich, können sie schon den einen oder anderen Sieg da am Anfang natürlich jetzt holen, das ist klar. Dazu ist der Kader immer noch stark genug, aber insgesamt denke ich, wird es noch einen Moment dauern, bis sie sich da richtig gefunden haben als Mannschaft. Immerhin, es wurde auch gesagt, dass Ben Lemmers am Montag wieder trainiert hat. Also da gibt es eine gute Chance, dass der am Donnerstag dabei ist.
Ja.
Ob der denn gleich 20, 25 Minuten spielt, ist natürlich die Frage.
Kurze Zwischenfrage da. Ich habe gesehen, dass Alba Berlin sehr spät erst ins Training eingestiegen ist, in die Vorbereitung eingestiegen ist.
Ja.
Kennst du da den Hintergrund? Wir hatten den Hintergrund nämlich nicht rausgefunden.
Den kenne ich ehrlich gesagt auch nicht so genau. Vielleicht liegt es auch an der langen Saison Olympiateilnehmer. Aber das hatte Israel González auch schon gesagt, wir haben nicht viel Zeit. Und dann mit den Verletzten, das ist natürlich alles andere als optimal gelaufen in der Vorbereitung. Mhm. Aber gut, da klagt jetzt keiner. Auch Sigma sagt, ja, wir müssen halt einfach jetzt mit unserem Einsatz, uns hat es immer ausgezeichnet, dass wir als Team gespielt haben und das müssen wir jetzt in die Waagschale werfen und dann wird das schon. Und dann werden halt wieder junge Leute reingeschmissen. Also hatten wir vorhin das Thema, aber auch in der Vorbereitung, dann kommt halt ein Christoph Tilly, der eine Doppellizenz hat mit 18 Jahren. Macht 8 Punkte in dem Vorbereitungsspiel. Und der 17-jährige Rikus Schulte wurde extra eingeflogen zum Vorbereitungsturnier in der Türkei in dem letzten. Das war so unvorhergesehen, dass der Junge mit dem Trikot von Thiemann spielen musste, ja, weil der noch niemand Trikot hat. Aber der hat in dem letzten Testspiel 18 Minuten gespielt gegen den türkischen Aufsteiger. Und hat 4 Punkte gemacht, 3 über uns geholt, 3 Assists, kein Turnover, 1 Steal. Gut, alles Vorbereitung, aber die Richtung ist schon wieder ähnlich, dass junge Leute geholt werden und dann werden die reingeworfen und die machen ihr Ding. Auch an Malte Delo, dem traue ich zu, dass der noch einen großen Schritt macht. Der erschien mir sehr selbstbewusst in der Vorbereitung.
Klingt alles spannend und ich glaube, es wird auch so sein, dass Alba wieder seinen Weg gehen wird. Alba wird eine extrem starke Mannschaft haben, eine harmonische Mannschaft, da bin ich sicher. Ich glaube, sie haben Qualität verloren, aber das, glaube ich, haben wir in einer unserer vorherigen Folgen auch schon mal thematisiert. Als sie einen von Tecchio geholt haben, wusste man auch nicht, was man bekommt. Er hat sich unfassbar entwickelt. Und Jovel Sussmann geht vielleicht einen ähnlichen Weg, vor allem auf der 3 mit Grigonis Giedraitis von Tecchio hat Alba bewiesen, dass sie eine gute Nase haben, was diese Verpflichtungen angeht. Darum glaube ich, muss einem nicht Angst und Bange sein.
Ja, ja. Der Zosmann, der muss halt, wie gesagt, der hat eine kleine Rolle ja bei Maccabi. Also der hat ja auch schon Euroleague-Erfahrung. Der hat da eher eine kleine Rolle gespielt. Wird ja mal als so defensiv stark dargestellt. Der muss jetzt halt bei Alba auch zeigen, dass er scoren kann und will. Und das wird auch die Aufgabe für ihn sein. Aber ich sehe den auch als guten Spieler.
Super.
Der da. Sonst muss ich natürlich noch eine Hierarchie eine neue bilden. Ne? Wir haben schon gesagt, mit Siva und DeFi zwei wirkliche Führungsspieler weg, die letzten 4-5 Jahre bei Alba waren. Ne? Jetzt ist das Sigma der klare Chef. Dahinter gibt es den Johannes Thiemann, der mir auch sehr, sehr gut gefallen hat in der Vorbereitung, bis er sich leider beim Turnier in Paris verletzt hat und jetzt auch ein paar Wochen raus ist, wie er mir heute gerade gesagt hat. Also der hatte eine kleine Schiene am Sprunggelenk. Ist jetzt nicht so ernstes, wenn er Verletzung am Sprunggelenk, aber kann auch wieder 4-6 Wochen sein. Aber im Moment ist Sigma, ja, so der Boss auf dem Court.
Ja, mal schauen, wo Luke Sigma seine Albatrosse hinführt. Wir sind auf jeden Fall sehr gespannt. Auf Platz 1 oder 2 haben sie alle Redakteure gerankt und da gehören sie, glaube ich, auch hin. Ich bin sehr gespannt, wie gesagt, wie die Saison dann ausgeht. Frank, vielen Dank für deine Insights von vor Ort. Auch cool, dass du heute nochmal bei der Pressekonferenz warst, da nochmal die allerletzten Details mitgeteilt hast. Freut uns sehr und dann wünsche ich dir schon mal am Donnerstagabend einen wunderbaren Saisonauftakt in die BBL. Haben ja lang genug drauf gewartet.
Das stimmt, das stimmt. Und ich hoffe, dass es kam jetzt sehr kurzfristig mit den 50% Auslastung, dass sie dann nahezu auch voll gemacht wird, die Halle, soweit es geht.
Da hoffen wir drauf. Möglichst viele Fans. Super, Frank. Vielen Dank für deine Zeit und danke für deine Expertise. Wir hören uns ganz bald. Bis dann.
Bis bald. Ciao.
Danke euch. Ciao.
Ciao. Ciao. So, Robert. Und wir machen zum Abschluss noch ganz kurz den FC Bayern Basketball. Da können ja die Hörerinnen und Hörer auch nochmal reinhören in unsere Folge, die wir schon aufgenommen haben. Aktuelles Problem beim FC Bayern, das wollen wir noch ganz kurz thematisieren, ist die Corona-Geschichte, ne?
Ja, die Bayern haben ja das letzte Vorbereitungsturnier in Bayreuth absagen müssen wegen positiver Corona-Tests im Bereich Mannschaft beziehungsweise engstes Team um das Team. Mehr war da jetzt nicht zu vernehmen in dieser Pressemitteilung. Ja, und seither gab es da kein Update. Also der Saisonstart ist offenbar nicht in Gefahr. Das Spiel am Sonntag gegen Ratio Farm Ulm. Ja, das ist aktuell der Status quo bei den Bayern. Man kann dazu aber auch sagen, dass die BBL ja auch heute veröffentlicht hat, dass 99%, also letztlich alle außer eine Person offenbar, so wurde es geschrieben, in der BBL, also was Spieler, Coaches und Betreuerstab, also engster Staff angeht, entweder vollständig geimpft oder genesen ist. Klar schützt einen das nicht vor einem positiven Test, also wir werden auch weiterhin positive Testergebnisse haben, aber ich glaube, es macht die ganze Nummer schon nochmal deutlich sicherer.
Ja, bin ich bei dir.
Ja, und ansonsten die Bayern, wir haben es in unserer Sonderfolge ja thematisiert, es ist, man sagt es wahrscheinlich jedes Jahr, aber ich glaube, diesmal ist es wirklich so, es ist der tiefste Kader, den je ein Bundesligist aufgestellt hat. Das sind 9 Ausländer, allesamt auf Top-Niveau. Da ist jetzt kein Projekt oder so dabei, da sind alles gestandene Euroleague-erfahrene Spieler. Gut, mit Eugen Jaramaz hat man einen Rookie auf Euroleague-Niveau, aber dennoch ein Otello Hunter, ein Darren Hilliard, ein Augustin Rubit, ein Corey Walden, der angesprochene Jaramaz. Das ist unfassbar. Wladimir Lucic, Dijon Thomas hat bei Panathinaikos gespielt. Also es ist an Qualität auf den Ausländerpositionen unfassbar stark, unfassbar tief. Und sie haben sich im Gegensatz zur Vorsaison eben auch auf den deutschen Positionen verbessert. Andi Obst ist in hervorragender Verfassung. Ich habe jetzt 3 Preseason-Spiele der Bayern live in der Halle verfolgt. Und wenn Andi Obst nur annähernd einen freien Blick zum Korb hat, dann klingelt's. Der drückt ab und der Ball ist in der Regel drin. Also der hat ein Selbstvertrauen von der Dreierlinie. Er nimmt die Würfe total selbstverständlich. Teilweise aus dem Dribbling, oft auch aus dem Fastbreak raus. Also er ist, glaube ich, fast der Königstransfer neben diesen großen Namen, eben weil er eben den Bayern auf den deutschen Positionen mehr Tiefe gibt. Also der Kader ist ganz klar kadermäßig auf dem Papier die Nummer 1. Darum haben ihn auch, glaube ich, die meisten Redakteure auf die 1 gerankt. Und gut, ob die Bayern jetzt klar, sie werden ihren Fokus viel auf die Euroleague richten. Das hat man auch gemerkt, wenn man mit den Spielern gesprochen hat. Da sind Das erneute Erreichen der Playoffs ist das große Ziel, vielleicht sogar noch mehr. Klar ist in dieser Euroleague auch mal, bist du schnell 12., 13. geworden. Also die Bayern werden in der BBL auch ihre Spiele mal verlieren. Ob sie dann wirklich die BBL auf Platz 1 abschließen, wage ich sogar erstmal zu bezweifeln. Hat man auch die letzten Jahre gesehen, als sie eben nicht auf Platz 1 eingelaufen sind. Das, glaube ich, in Anführungszeichen macht ihnen aber auch nichts. Da ist der Fokus ganz klar ausgerichtet. Meisterschaft zurückholen nach München, den Pokal verteidigen und in der Euroleague soll es wieder in die Playoffs gehen. Und daher stand jetzt im Power Ranking, denke ich, ganz klar die Nummer 1, eben weil sie auch mehr Tiefe haben im Kader als Alba Berlin. Und der Trainer ist geblieben, also weniger Umbruch als bei Alba. Also stand heute Power Ranking Bayern die 1, Alba die 2.
Damit sind wir durch mit unserem Power Ranking. Wenn ihr dazu nochmal engere Infos haben möchtet, auch in aller Ausführlichkeit, eine Stunde lang haben wir da über Alba Berlin und Bayern gequatscht. Also da findet ihr unseren Podcast dann auf jeden Fall auch nochmal, der letzte, bevor ihr dann in dieses Power Ranking hier reingestartet seid. So, dann, Robert, können wir eigentlich nur sagen, viel Spaß beim Eröffnungsspiel am Donnerstagabend, 20.30 Uhr. Alba Berlin empfängt Bonn hoffentlich vor über 7.000 Zuschauern. Das wäre ein absoluter Traum. Schaltet ein, falls ihr nicht in Berlin oder der Region seid, bei Magenta Sport. Guckt da bei den Kollegen unbedingt vorbei.
Schaut ab 20 Uhr. Ab 20 Uhr geht's 30 los. Minuten Vorlauf, großer Vorlauf zum Saisonstart. Also das rentiert sich. Und dann das Wochenende bietet schon tolle Spiele. Das kleine Highlight vielleicht am Sonntag, schon ein Topspiel, die Bayern gegen Ulm.
Auf jeden Fall.
Werden wir für euch aufarbeiten in einer regulären Postgame-Folge, nachdem wir jetzt ja die Sommerpause weniger zur Pause gemacht haben, sondern uns viel um die Nationalmannschaft, um die BBL gekümmert haben, geht es ja am Wochenende regulär für uns wieder weiter.
Endlich. Gut, Robert, das waren 18 Clubs, die wir in jedes Einzelteil auseinandergenommen haben. Wenn ihr, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, Feedback für uns habt, wenn ihr mit uns diskutieren möchtet, dann macht das so, wie wir es auch am Anfang der Sendung schon von ein paar gesprochen haben. Schreibt uns gerne auf den sozialen Kanälen, in den sozialen Medien, schreibt uns da an, sagt uns eure Meinung und dann können wir da auch ganz gerne drüber diskutieren. Robert, genießt den Anfang der BBL-Saison und dann hören wir uns spätestens so, dass die Hörer es am Montagmorgen dann im Podcatcher haben. Danke für deine Zeit.
Guten Saisonstart an alle. Bis bald.
Ja, bis bald. Ciao, ciao.